Gut, dann würde ich jetzt zum nächsten Vortrag überleiten. Wir sind ja noch in der Phase, wo wir nur einen Slot haben. Trotzdem sollten wir uns an den Zeitplan halten. Und ich sehe schon, da kommt der erste Referent. Muss ein bisschen ablesen, während das Mikro gebaut wird. Genau, der Vortragstitel ist schon bekannt gegeben worden. Es ist doch nur Software. Warum beschafft die öffentliche Hand nicht mehr Foss? Wir haben zwei Vortragende. Klaus Wickinghoff wird gerade mit der IT bestückt. Er ist aktuell Geschäftsführer bei der Lino Data GmbH in Essen, hat ansonsten noch viele Informationen zu mich, sich auch im Programm veröffentlicht. Und die zweite Vortragende, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt noch kommt. Kommt die Miriam noch?
1, 2, 3, Test.
Dabei.
Nee, ich mache alleine.
Ach so. Gut, als zweite Vortragende war Miriam Seifert von der Open Source Business Alliance. Steht sie mit im Programm, aber ich höre gerade, dass Klaus den Vortrag alleine hält. Solange hier noch vorbereitet wird, ist schon fast da, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Ich weiß nicht, ob es jeder mitbekommen hat. Bisher war ja noch keine große Möglichkeit eingeräumt, Fragen zu stellen. Da sind sicherlich schon einige gewesen in der letzten Stunde. Weil wir gute Erfahrungen gemacht haben bei den Online-Konferenzen, dass die Fragen online gestellt werden, da trauen sich doch offenbar ein paar mehr Leute, eine Frage zu stellen, als hier vor dem großen Hörsaal, der dann auch noch aufgezeichnet wird. Was zu sagen, ist die Idee, dass jeder, der eine Frage hat, das bitte online macht. Bei seinem Konferenzticket kann man sich ja auch bei der Online-Konferenz mit einwählen, auch die, die ein Vor-Ort-Ticket haben, und da dann die Fragen bitte schriftlich stellen. Weiß jetzt nicht, ob hier wahrscheinlich keine technischen Fragen auftauchen werden, aber vielleicht auch die ein oder andere, für die wir dann noch 1 bis 2 Minuten Zeit haben am Ende. Aber bitte.
Okay, prima, herzlichen Dank. Ja, willkommen auf der Foskis. Mein Name ist Klaus Wickinghoff. Ich stehe heute hier als Vertreter der Open Source Business Alliance. Das ist ein Wirtschaftsverband mit mehr als 200 Mitgliedern, die eben kommerziell Open Source oder Dienstleistungen rund um Open Source anbieten. Dazu gehören so Schwergewichte wie SUSE, Red Hat, die Deutsche Telekom, eben auch kleinere Unternehmen wie die Linodata, für die ich arbeite. Aber dazu gehört eben auch die Humboldt-Universität hier, der Senat Berlin und seit kurzem auch der Foskis e.V. Ich bin hier als Sprecher der Working Group Beschaffung von der OSBA und wir beschäftigen uns im Prinzip mit Beschaffungsfragen, wie man eben diese Geschäftsmodelle hinter Open Source an Beschaffer erklären kann, darlegen kann. Und ich wollte jetzt so ein bisschen die Erkenntnisse, die wir im letzten Jahr gesammelt haben, für Sie einmal ein bisschen aufbereiten, weil sie auch für mich teilweise sehr interessant waren. Von Hause aus bin ich Diplom-Ingenieur und deswegen unten der Disclaimer, dies ist jetzt hier keine Rechtsberatung. Dafür brauchen Sie einen Juristen. Wir haben in den letzten Monaten oder Jahren gesehen, wie schnell sich auf einmal Ereignisse ereignen, die unser Leben auf den Kopf stellen. Wir hatten erst die Corona-Pandemie, wo wir im Lockdown saßen, wo wir auf einmal Homeoffice machen mussten, wo es Online-Konferenzen gab. Dann ist die Ever Given im Suezkanal stecken geblieben. Dann kamen auf einmal keine Bausteine mehr hierhin, also keine Computerchips. Ersatzteilversorgung war schwierig. Wir haben festgestellt, wie schwierig es hier in Deutschland ist, Masken herzustellen. Und dann kam jetzt am Ende noch der russische Angriff auf die Ukraine dazu, was dann zeigt eben, dass wir abhängig von Energielieferungen sind. Und das Ganze ist einfach diese große Klammer der Souveränität, ne? Wann ist eine Gesellschaft, ein Staat souverän? Und dazu gehört eben auch die digitale Souveränität. Wir sind, wenn wir ehrlich sind, heute sehr abhängig davon, was uns einige wenige große Hersteller liefern. Und im Prinzip ist es jederzeit möglich, dass diese Hersteller auf Druck von außen, von ihrer Regierung, vielleicht dazu gezwungen werden, über Updates bei uns bestimmte Funktionen oder vielleicht das komplette Programm abzuschalten. Und digitale Souveränität heißt eben, dass ich jederzeit über meine Daten verfügen kann und mit meinen Daten arbeiten kann. Das ist inzwischen angekommen. Die Vorredner haben das ja auch teilweise aufgegriffen. Im aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht drin, dass Entwicklungsaufträge in der Regel als Open Source Software beauftragt werden und die entsprechende Software grundsätzlich öffentlich gemacht werden soll. Und es gibt eben viele weitere Initiativen in Bundesländern, in Städten, in Kommunen und so weiter, die im Prinzip sich dem Ganzen anschließen. Open Source ist ein wesentlicher Bestandteil, denn nur wenn ich den Quelltext von der Software habe, kann ich ja sehen, wie sie die Daten abspeichert und was sie mit den Daten macht und ob sie vielleicht nach Hause telefoniert und so weiter. Und dann können wir jetzt sagen, wenn das ja alle machen wollen, dann ist ja alles prima. Jetzt ist ein Problem bei Open Source, dass die Lizenz uns erlaubt, ja, diese Software beliebig weiter zu verteilen. Das heißt, ich kann überhaupt gar keine Zahlen ermitteln, wie viel Open Source wird eigentlich eingesetzt. Und sind wir irgendwo auf einem steigenden Pfad oder fällt das? Wie ist so die Marktverteilung? Das ist alles sehr schwierig einzuordnen. Nur als Beispiel, wenn Sie jetzt ein LibreOffice-Paket herunterladen und installieren, ist das ein User, der es benutzt? Geben Sie es an 10 Kollegen weiter? Nutzt ein ganzes Institut mit 100 Leuten das? Vielleicht ein ganzer Unicampus? Ich weiß es nicht. Das war ein Download und er hat halt irgendeine Zahl an Installationsbasis hinten dran. Und in der OSBA haben wir uns ein bisschen mit der Frage beschäftigt, haben eine Umfrage gemacht bei unseren Mitgliedern, die im Bereich Beschaffung unterwegs sind und gefragt, was sind so eure Erfahrungen im Beschaffungsumfeld? Was gibt es da für Schwierigkeiten? Und wir haben eben auch Workshops mit dem Bundesministerium des Innern und für Heimat gemacht zu diesem Thema Open Source, so eine Art Marktbefragung. Wir haben ihnen Lizenzmodelle erklärt und wie unsere Geschäftsmodelle sind und so weiter. Und wir haben viele weitere Gespräche auch geführt und da kam immer so ein bisschen heraus, dass Open Source und die öffentliche Beschaffung keine richtigen Freunde sind, also noch nicht. Wir müssen dran arbeiten. Und ein Punkt, warum Open Source bisher eigentlich so erfolgreich war, ist, dass wir diese, ich habe jetzt hier mal die 4 Freiheiten der Free Software Foundation mitgebracht. Ich lese ja nicht alle vor, ich denke mal, Sie kennen die, wenn wir auf der FOSGIS sind. Aber ein Punkt ist halt, dass diese Software im Prinzip uns diese Freiheiten gibt, dass wir mit der Software im Prinzip anstellen können, was wir wollen. Diese Freiheiten haben allerdings einen Preis. Und ich will jetzt nicht auf diese Freibier- und Freiheit-Diskussion raus, sondern in diesen Lizenzen stehen irgendwelche Bedingungen auch drin. Und ich habe jetzt hier aus der GPL2 mal die Terms and Conditions mitgebracht. You may copy and distribute verbatim copies of the program source code as you receive it in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty. Keep intact all notices that refer to this license and to the absence of any warranty and give any other recipients of the program a copy of this license along with the program. Diese Bedingungen greifen bei den meisten Open-Source-Lizenzen im Fall der Distribution, also der Weitergabe. Und da kommen wir dann schon gleich wieder zurück zur Beschaffung. Wir haben oft eine Beschaffungsstelle und die beschafft Software und gibt die Software weiter an andere Einheiten. Das sind dann juristisch dritte Einheiten. Also ich sage mal eine Autobahnmeisterei oder irgendwas anderes. Jetzt bekommen Sie also Open-Source-Software und müssen im Prinzip juristisch diese Lizenztexte prüfen und sicherstellen, dass die Bedingungen erfüllt sind, damit Sie die Software weitergeben können. Und ein Problem an der ganzen Geschichte ist halt, die meisten Lizenzen sind auf Englisch verfasst. Das heißt, wir müssen diese Begriffe in passende deutsche Begriffe auslegen und die meisten Lizenzen basieren auf US-amerikanischem Rechtsverständnis. Da sind Urheber und Copyright etwas anders geregelt als hier bei uns in Deutschland. Und das ist das, wo die so ein bisschen Angst vor haben, sich mit sowas zu beschäftigen. Generell wird in Deutschland Software per Ausschreibung beschafft. Das wird durch das Vergaberecht geregelt. Und klassischerweise gibt es dann die EVB-IT, die ergänzenden Vertragsbedingungen zur Beschaffung von IT. Und in diesen, oder diese EVB-IT sind immer so eine Sammlung aus AGBs und Mustervertragstexten für gängige Beschaffungsszenarien, wie es immer so schön heißt. Also für die Überlassung von Software, für die Pflege von Software und für die Entwicklung von Software. Und jetzt kann man natürlich an der Stelle mal ein bisschen die Frage stellen, okay, das ist doch Open Source, ich kann das ja irgendwo runterladen. Warum muss ich das überhaupt beschaffen? Aber es kann natürlich sein, dass jemand gar nicht explizit eine Open Source Software haben möchte, sondern er möchte eine Software für eine bestimmte Anwendung haben. Also in dem Fall irgendein GIS, eine GIS-Lösung. Und jetzt kann man als Anbieter natürlich proprietäre Software relativ entspannt anbieten. Wenn ich allerdings eine Open-Source-Lösung anbieten möchte, dass ich sage, ihr kriegt die Software umsonst und ich gebe euch irgendwie Pflege und Service mit dazu, dann muss ich natürlich quasi auch diese Ausschreibung benutzen und diesen EVB-IT benutzen. Und in den AGBs aller EVB-ITs steht quasi sinngemäß, also wörtlich drin, dass der Auftragnehmer dem Auftraggeber an der Software ein Nutzungsrecht einräumen muss. Und das können wir bei Open-Source-Software nicht. Wenn ich mir eine Software aus dem Internet herunterlade und sage, ich mache das Service dazu, dann kann ich kein Nutzungsrecht an der Software einräumen. Das Nutzungsrecht bekommt der Empfänger aus der Lizenz. Das ist quasi ein Dreiecksverhältnis zwischen dem Lizenzgeber, dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber. So, die Lösung dafür ist, ich muss im Rahmen einer Ausschreibung dann eine Bieterfrage stellen und sagen, ne, lieber Ausschreiber, wir haben hier eine Open-Source-Lösung. Wir müssten aber im Vertrag quasi regeln, dass du das Nutzungsrecht nicht von uns bekommst, sondern irgendwie anders sicherstellen musst. Und ach, übrigens, bei dem Lizenzvertrag sind dann auch Bedingungen drin, die du bitte einhalten musst, weil sonst verlierst du ja diesen Lizenzvertrag, das Recht. Die OSBA hat zu dieser ganzen Thematik eine Handreichung gemacht, inzwischen der zweiten Auflage, um das zu machen. Und aus der Umfrage kam so ein bisschen die Rückmeldung, es ist halt aufwendig. Also ich muss im Unternehmen als Anbieter auf einmal mir quasi Ressourcen abstellen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, diese Vertragsänderungen durchzuführen. Und ich muss auf der Gegenseite einen Beschaffer haben, der willig ist, diese Änderungen auch durchzuführen. So, und wenn wir jetzt mal so ein klassisches Open-Source-Projekt uns angucken, dann ist das meistens sowas, wie ich das hier in diesem Comic mitgebracht habe. Das ist halt eine Sammlung von verschiedensten Komponenten. Ich sage immer, Open-Source ist sowas wie ein riesengroßer Baukasten, Klemmbausteine. Und ich nehme die Dinge, die ich brauche, in den Farben, die ich brauche, und dann baue ich da irgendwas Wunderschönes draus zusammen. Und das ist dann fertig und das gebe ich dann irgendwie weiter. Das Problem an dieser Geschichte ist jetzt hier, jeder dieser Klötze kommt vielleicht von irgendeiner anderen Quelle und hat möglicherweise auch eine andere Lizenz. Und dann ist es für mich im Prinzip am Ende schwierig zu sagen, also dieses Ding, was ich dir da gebaut habe, das hat jetzt diese Lizenz. Das ist fast unmöglich. Das ist ein Misch aus verschiedensten Dingen. Und in der OSBA haben wir verschiedene Softwarelösungen untersucht. Was ist da am Ende nachher alles drin? Und wir haben ein sehr populäres Videochat-System genommen. Und da steht auf der Webseite drauf, die Komponenten, die für dieses System entwickelt wurden, sind unter der LGPL lizenziert. Soweit, so gut. Alles klar. GPL finde ich super. Nehme ich, benutze ich. Wir haben auch geschaut, was passiert denn dann, wenn das System nachher am Ende installiert ist auf der Platte. Und dann haben wir gesehen, dass eben auch Fontdateien von Microsoft eben mit installiert werden auf dem System. Diese Fontdateien stellt Microsoft zur Verfügung. Ich selber nutze Debian also ein Linux-System auf meinem Rechner und es gibt einen Installer von Debian für genau diese Fontdateien. Den installiere ich auf meinem System, dann bekomme ich ein Programm und in diesem Programm, das muss ich als Administrator aufrufen, bekomme ich die Euler von Microsoft gezeigt. Ich muss sie akzeptieren, dann findet der Download statt, dann werden die Fonts in mein System installiert. Bei dieser Videochat-Systemlösung macht der Installer das alles automatisch. Ich sehe das gar nicht. Und jetzt die spannende Frage. Wer hat diese Eule abgenickt? Der den Installer geschrieben hat? Der diese Videochat-Lösung geliefert hat? Der das am Ende auf das System installiert hat? Oder vielleicht doch der, auf dessen Server das läuft? Ich kann die Frage nicht beantworten, aber ich kann Ihnen versprechen, dass mit Containern das alles noch komplizierter wird, weil Sie dann natürlich noch mehr eingewickelte Software haben. Und das führt dann am Ende zu der Frage, was ist drin in diesem Produkt, was wir da haben? Und eine oder wahrscheinlich die einzig mögliche Antwort auf diese Frage ist, dass wir eine Art Beipackzettel brauchen. Und da kommt jetzt die SBOM ins Spiel, die Software Bill of Materials. Das ist eine Auflistung aller Komponenten in einer Lösung und jeweils die Quelle, die Lizenz, der Versionsstand und noch einige weitere Informationen. Und da muss ich wirklich jedes Teil auflisten, also nicht nur sagen, mein Code, den ich da gebaut habe, den ich gebaut habe, der ist LGPL, sondern ich muss dann wirklich runtergehen, jedes Teil, was ich für meine Gesamtlösung brauche, muss in dieser SBOM klassifiziert sein. Und dann kann ich entsprechend schauen, was habe ich denn jetzt alles an Lizenzen? Und welche Lizenzbedingungen ergeben sich daraus, die ich dann erfüllen muss? Die SBOM selber ist eben noch, liefert uns leider noch keine Aussage über den konkreten Geschäftsfall. Das klingt jetzt wieder so ein bisschen hochtrabend, aber der Geschäftsfall ist im Prinzip, was mache ich mit der Software? Möchte ich die Software nur bei mir installieren und dann ist gut? Oder möchte ich die Software beschaffen und einfach unverändert weitergeben? Oder möchte ich die Software nehmen, etwas darauf aufbauen und das wiederum weitergeben? Und das ist so ein bisschen der Geschäftsfall. Und je nach Lizenzen muss ich dann verschiedene Dinge beachten. Die SBOM ist im Moment relativ on vogue, würde ich sagen. Es gibt in Amerika einen Erlass des Präsidenten über die Sicherheit der Digital Supply Chain. Da soll eben auch sichergestellt werden, dass Software nicht unterwegs modifiziert wird. Das lässt sich über so eine SBOM eben entsprechend auch sicherstellen, weil zum Beispiel Hash-Werte mit abgelegt werden. Und es ist eben auch aus Security-Kontext sehr interessant, eine SBOM zu haben. Wir erinnern uns vielleicht noch kurz so ein bisschen ein paar Monate zurück, Log4j, da haben wir auch relativ viele Anfragen von unseren Kunden bekommen, sind wir betroffen? Wenn Sie eine SBOM haben, ziehen Sie ganz souverän raus, schauen, haben wir Log4j? Wenn ja, wo? und ist die Version, die wir da haben, betroffen? Also es gibt mehrere, also viele Dinge, die auf diese S-Bomb hinführen. Es gibt auch verschiedene Formate der S-Bomb. Relativ populär ist das SPDX-Format, das Software Package Data Exchange-Format, was von der Linux Foundation entwickelt und gepflegt wurde. Und das ist inzwischen Grundlage eines ISO-Standards. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man spricht mit so einer ganz klassischen Beschaffungsstelle, dann müsste ISO eigentlich relativ gut funktionieren. Es gibt aber noch weitere Formate. Und das Schöne ist, dass es meistens immer alles so eine Textform, also JSON-Dateien oder XML, und es gibt dann eben auch Tools, um die vom einen ins andere Format zu konvertieren. Wenn man mit so einer S-Bomb arbeitet und das ein bisschen auswertet, stellt man fest, dass im Markt draußen ungefähr 800 verschiedene Lizenzen kursieren. Und 116 davon sind also Open Source von der OSI klassifiziert worden. Diese Liste ist nicht vollständig, weil die OSI irgendwann aufgehört hat, Lizenzen dazuzunehmen. Und sie hat auch so einen Lifecycle-Mechanismus, um Lizenzen irgendwann wieder rauszunehmen aus der Liste. Es gibt also wahrscheinlich mehr Lizenzen, die unsere Vorstellung von Open Source erfüllen. Und damit müsste sich ein Beschaffer jetzt auseinandersetzen und schauen, okay, wenn jetzt in der S-Bomb folgende Dinge drin sind, dann sind das die Bedingungen, die wir halt entsprechend am Ende erfüllen müssen. Nur bevor Sie jetzt Angst bekommen, dass das ja alles ganz doof wird, die Proprietären haben auch Lizenzen. Also Eulers, ne? Das kennen Sie sicherlich alle. Sie installieren irgendwie ein Update auf dem Handy, dann kommt sofort eine Liste Kleingedrucktes, das müssen Sie akzeptieren, sonst geht's nicht weiter. Das sind genauso Lizenzbedingungen. Und die werden halt für jedes Produkt meistens individuell erstellt. Sie sind sehr umfangreich, also auch sehr juristisch, weil man möchte Ihnen ja eigentlich bei Nicht-Open-Source-Software eigentlich gar keine Rechte geben. Also dass Sie starten dürfen, ist ja schon fast eine Ausnahme. Da sind also sehr, sehr viele Dinge drin geregelt und sie werden häufig aktualisiert. Wenn Sie jetzt auf Open Source zurückgehen und schauen, dann werden Sie sehen, dass die meisten Open Source Lizenzen relativ übersichtlich sind. Also es gibt welche, die sind sogar weniger als eine Bildschirmseite, die meisten vielleicht so 2 bis 3. Sie folgen alle immer so einem spezifischen Muster. Also viele Lizenzen sind halt voneinander abgeleitet, dass man im Prinzip weiß, wie sie aufgebaut sind und dann nachvollziehen kann, was sie tun. Und sie sind sehr stabil. Die GPL2, die Lizenz des Linux-Kernels, aus der ich eben die Terms and Conditions mitgebracht habe, die ist in der aktuellen Version unverändert seit Juni 1991. Diese Lizenz ist mehr als 30 Jahre alt. Wenn ich vor 30 Jahren diese Lizenz gelesen und analysiert und verstanden habe, dann kann ich seit 30 Jahren mit dieser Lizenz arbeiten, ohne dass ich mir irgendwie anpassen muss. Das ist unser Vorteil bei Open Source. Ja, so ein bisschen zusammenfassend, wie kann man die Situation verbessern? Den Beschaffern kann ich nur sagen, keine Angst vor Open-Source-Lizenzen. Das ist alles kein Hexenwerk und es ist auch nicht bösartig. Ganz gute Startpunkte, um weitere Informationen zu bekommen, ist zum einen Open Code. Das ist so eine Art Bundes-Git, salopp gesagt. Gibt seit letztem Jahr und da auf der Webseite gibt es relativ viel detaillierte Informationen zu Lizenzen, wie die aufgebaut sind und so weiter. Und dann gibt es eben auch noch IFROS, das Institut für Rechtsfragen von Open Source. Die haben eine FAQ auf der Webseite, auch da werden viele Fragen beantwortet. Und dann gibt es auch noch so ein paar Mythen, die uns auch immer wieder vorkommen in Gesprächen. Die sind wahrscheinlich noch aus der Zeit, als Linux noch als Krebsgeschwür bezeichnet wurde. Und ich wollte sie einfach alle drei einmal kurz durchgehen. Es gibt keine Verpflichtung zur Veröffentlichung im Internet. Also Open Source heißt nicht, dass Sie die Software auf irgendeinen Git-Server legen müssen und jedermann die herunterladen kann. Sie können Open Source kommerziell verkaufen an einen Empfänger im Rahmen einer Beschaffung. Der Punkt ist halt nur, Sie müssen ihm den Quelltext mitliefern. Und eventuell bekommt er Rechte an dem Quelltext und kann danach damit machen, was er will. Aber wenn ich das Preisschild bei diesem Verkauf groß genug mache, funktioniert das. Es gibt auch keine Verpflichtung, Änderungen in eine Community zurückzuspielen. Ich kann eine Software ändern, um sie auf meine Zwecke anzupassen und kann diese Änderung für mich behalten. Gebe ich die Software jetzt jemand weiter, muss ich die Änderung natürlich mitgeben. Aber es gibt keine Verpflichtung, dass wenn ich irgendwie mit irgendeinem Sicherheitsgerät arbeite, diese Änderungen, die ich machen musste, in die Community zurückzugeben. Es ist natürlich sehr, sehr sinnvoll, das zu tun, denn ich muss jedes Mal, wenn die Community eine neue Version baut, diesen Patch wieder auf meine Software anpassen. Und deshalb ist es schon sinnvoll, das zu tun. Aber in den Lizenzen selber ist das überhaupt nicht drin. Und es gibt eben auch keine Verpflichtung, allen meinen Quellcode offen zu legen, wenn ich mir eine Copyleft-Lizenz einfange. Also eine Lizenz, die quasi besagt, dass ich die Software unter der gleichen Lizenz wiederum weitergeben muss. Das betrifft dann nur den Teil der Software, den ich gebaut habe. Und da gibt es oft Schnittstellen über REST-APIs oder so, wo ich die Sachen entkoppeln kann. Also da muss man sich dann technisch mit seinen Entwicklern ein bisschen auseinandersetzen und nochmal genau analysieren, wie da die Lage ist. So, wie kann ein Entwickler die Situation verbessern? Beim Schreiben der ersten Zeilen Code, also eigentlich noch davor, aber sagen wir mal beim Schreiben der ersten Zeilen, weiß ich ja schon ungefähr, was ich bauen will und welche Kernkomponenten ich brauche, um bestimmte Sachen zu realisieren, vielleicht eine Graphendatenbank oder sowas. Da muss ich mir da schon die Lizenzen anschauen, passt das Ganze zusammen und passen die auf den geplanten Geschäftsfall. Denn wenn ich das später feststelle, dass das nicht geht, wird es schwer, diese Kernkomponenten wieder auszuwechseln. Also da sollte man so ein bisschen überlegen, wie man das Ganze sinnvoll zusammensetzt. Beschäftigen Sie sich mit dem Thema SBOM. Die werden kommen. Wie gesagt, Security-Kontext fordert Sie auch. Erzeugen Sie welche, am besten automatisiert. Also wenn Sie einen Bildprozess haben, Knopf drücken, neue Version wird rausgeschoben, gleich eine aktuelle SBOM entsprechend ausliefern. Versuchen Sie, exotische Lizenzen zu vermeiden. Es gibt eine BSD-Lizenz zum Beispiel, die hat eine Klausel No Nuclear Use. Wenn Sie sich Software einfangen und darauf aufbauen und zum Beispiel ein GIS-Programm bauen, dann kann der Anwender am Ende das benutzen, überall, aber die Asse muss für ihn ein weißer Fleck bleiben, weil da ist ja Nuclear Use und da kann er sie wahrscheinlich nicht einsetzen. Das sind halt so Sachen, so Fallstricke, an die man vielleicht am Anfang nicht denkt. Man findet das erstmal sehr cool, so eine politische Botschaft damit reinzubauen, aber es ist halt eventuell nachher schwierig, gerade wieder in diesem Beschaffungsprozess, wenn da einer sagt, ja, was wollen wir denn jetzt damit? Versuchen Sie, falls möglich, die Anzahl der verschiedenen Lizenzen gering zu halten. Ich habe schon in Klammern gesetzt, weil es ist natürlich schwierig, immer die Sachen, die man irgendwo hernimmt, entsprechend die Lizenzen anzupassen. Wenn exotische Lizenzen dabei sind, versuchen Sie mit den Leuten zu sprechen, dass es vielleicht umlizenziert wird, dual lizenziert wird. Für mich würde ich sagen, am Ende muss ein Beschaffer mit 10 oder 20 oder 50 verschiedenen Lizenzen umgehen können. Wie gesagt, die sind relativ statisch. Er sollte irgendwann wissen, wie die funktionieren. Und dann vielleicht nochmal der Hinweis auf die EUPL, das ist die European Union Public License, ist eine Copyleft-Lizenz, ist nicht sehr verbreitet, weil die meisten Entwickler natürlich sich immer auf diese englischen, amerikanischen Lizenzen setzen, aber gerade im Bereich der öffentlichen Hand könnte es interessant sein, weil ein großer Vorteil der EUPL ist, dass sie halt in allen europäischen Sprachen verfügbar ist. Das heißt, wir haben einen deutschen Lizenztext und können, wenn wir einen Vertrag schließen, entsprechend mit einem deutschen Lizenzvertrag arbeiten. Und wenn das Ding dann ins Ausland geht, nach Frankreich oder Italien, gibt es da entsprechend eine französische oder italienische Version der EUPL. Ja, an dieser Stelle wünsche ich Ihnen auch eine sehr interessante FOSGIS-Konferenz. Neue Einblicke, interessante Gespräche und stellen Sie halt zwischendurch immer mal die Frage, was steckt drin? Vielen Dank.